Flüchtlings- und Einwandererkrise ist ein Thema, das nach wie vor sehr emotional und hart diskutiert wird. Die Fronten haben sich verhärtet und es scheint so, als ob sich nicht mehr viel sachlich in dieser Diskussion bewegt. Umso wichtiger, zu diesem Thema auch mal aus der Vogelperspektive sachlich und rational die Problematik zu betrachten und dadurch neue Gedanken und neue Lösungsansätze zu finden. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuvisa Talk. Ich habe mir für dieses Thema heute Rico Albrecht eingeladen. Herzlich willkommen.
Hallo Hagen.
Ist bekannt von der Wissensmanufaktur und als sachlicher und sehr rationaler Analyst von Wortthemen. Also du nimmst Wörter auseinander, du nimmst Thematiken auseinander und bist auch bekannt als jemand, der eben sich nicht von irgendwelchen emotionalen Argumentationen verführen lässt, sondern auch durchaus sehr besonnen die Themen analysiert. Deswegen freue ich mich insbesondere, dass du heute dabei bist.
Danke.
Rico, eines von deinen Spezialthemen ist ja auch, Wörter zu auseinanderzunehmen und die ursprüngliche Wortbedeutung neu zu finden, neu zu analysieren und auch mal zu schauen, was ist eigentlich die Bedeutung, die daraus gemacht wurde und die Bedeutung, die es ursprünglich hatte. Und gerade bei dieser Thematik ist ja eine Umformungskampagne, möchte man fast sagen, durch den Mainstream passiert, sodass Wörter neu definiert wurden und so weiter. Und ich möchte vielleicht mal zum Einstieg dich mit ein paar Wörtern, die uns so immer wieder suggeriert wurden, konfrontieren und vielleicht dann mal schauen, wie du die auseinandernehmen würdest. Du hast ja schon vielen auch schon vorher Gedanken gemacht und auch schon in Videos bearbeitet. Du hast ja auch eine sehr wirksame und sehr verbreitete Rede in Plauen gehalten zu diesem Thema. Und deswegen würde ich direkt mal einsteigen mit Flüchtlingskrise. Das war ja so der ursprüngliche Ausgangspunkt. Was sagst du zum Wort Flüchtlingskrise?
Ja, also man muss ja ganz sachlich dann mal feststellen, dass wir in Deutschland keine Flüchtlingskrise haben. Ja? Also erstens, weil es keine Krise ist und zweitens, weil es nur mal sehr wenig Flüchtlinge gibt, die nach Deutschland kommen. Ja? Denn viele Flüchtlinge gibt es ja jetzt in den Krisenregionen, zum Beispiel um Syrien herum, in der Türkei zum Beispiel ganz besonders. Ja? Da leben viele Flüchtlinge. Und wenn diese Flüchtlinge, die dort ja Flüchtlinge sind, ja, wenn die umziehen nach Deutschland, dann ist das ja keine Flucht. Also man muss das ja mal in zwei Teile zerlegen. Es war natürlich ursprünglich schon eine Flucht. Ja? Die waren Flüchtlinge, als sie in der Türkei ankamen, vor Lebensgefahr fliehen mussten und in der Türkei dann ankamen. Da waren es Flüchtlinge und dann waren sie aber in Sicherheit. Und wenn man aus einer Sicherheit woanders hinzieht, dann ist es keine Flucht. Also ist man dann dort in dieser zweiten Stufe dann eben kein Flüchtling mehr. Mhm. Ja, und das Hauptproblem natürlich in dieser ganzen Debatte ist, wenn man es an so einem Wort alles aufhängt, da leitet man ja auch viele Taten davon ab. Denn man ist ja auch sehr stark bereit und man hat ja eine hohe Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen. Und wenn aber dann ständig das falsche Wort gebraucht wird, dann führt das natürlich auch zu falschen Handlungen. Ich habe immer wieder dieses Zitat von Konfuzius dazu parat. Ja, wenn die Worte nicht stimmen, ist das Gesagte nicht das Gemeinte. Ja, wenn ich irgendwo hingehe und möchte einem Flüchtling helfen, aber er ist gar kein Flüchtling, dann kann ich ja dem Flüchtling nicht helfen. Ja? Und es gibt ja aber andererseits ganz viele Flüchtlinge, dann, die keine Hilfe kriegen. Während wir hier Menschen helfen, die gar nicht hierher geflüchtet sind, sondern umgezogen. Ja? Und dort zurückbleiben ganz viele Flüchtlinge, denen immer noch nicht richtig geholfen wird. Und denen, die auch gar nicht in der Lage wären, zum Beispiel so eine Reise bis nach Deutschland auf sich zu nehmen. Gerade die alten, schwachen Frauen und Kinder, ja? Die jetzt noch dort sind. Ja? Und denen hilft man kaum. Da gibt es auch Zahlen, können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen, wie man denen eben nicht hilft. Und sogar wurde ja noch einiges gekürzt. Ja? Während man auf der anderen Seite hier in Deutschland ganz viel Geld ausgibt, um denen, die umgezogen sind, ja, dann hier, um die hier zu integrieren. Also da geht es ja auch nicht um Hilfe, ja, sondern es geht um Integration auf einmal. Ja. Also da merkt man doch, wenn man nur alleine mal den Begriff Flüchtling richtig definiert, dann kommt man auch zu anderen Handlungen.
Jetzt gibt es zu dieser Fragestellung, Flüchtling oder nicht, sehr starke zwei Pole, die ich beobachtet habe. Also die eine ist natürlich der klassische Mainstream noch, der jetzt sagt, naja, ist doch jetzt egal, wie weit die jetzt geflüchtet sind. Irgendwo haben sie angefangen zu flüchten und deswegen müssten wir sie aufnehmen. Und der andere Pol, der sich so ein bisschen in alternativen Medien, in manchen zumindest verbreitet, ist, es gibt gar keine Flüchtlinge und es gibt nur die Masse der Einwanderer und Umsiedler. Und das ist ja auch so ein zweiter Begriff, den du dann ein Stück weit auch daraus gearbeitet hattest. Wie würdest du sagen, wo muss man das richtig verorten?
Ja, ich denke, man könnte natürlich das dann auch als Einwanderungskrise bezeichnen, aber ich glaube, das stimmt eben auch nicht ganz. Denn wir haben ja, das setzt ja auch irgendwie so eine Freiwilligkeit voraus. Ja? So ein Einwanderer, der sucht sich sein Zielland aus und wandert dann dort ein. Es stimmt ja auch nicht ganz. Ja? Man muss also wirklich mal auch beide Positionen ganz sachlich von oben, wie du vorhin schon sagtest, aus der Vogelperspektive betrachten. Ja? Und es ist ja nicht so, wenn man im Mainstream ständig belogen wird, dass dann die erstbeste alternative These dann auch gleich richtig sein muss und man dann an die glaubt. Ja? Also wir haben ja auf der einen Seite einen Prozess, der damit anfängt, dass die Leute erstmal rausgebombt werden aus ihrer Heimat. Ich meine, klar, ja, das sind ja auch wirklich Menschen, die nicht leichtfertig, da hat ja die Kanzlerin sogar recht, die verlassen nicht leichtfertig ihre Heimat. Deswegen wurden die erstmal rausgebombt. Ja? So, und dann sind sie dann erstmal so auf geflüchtet ein Stück weit, so, um in Sicherheit zu kommen. Aber das hat ja noch nicht gereicht, um bis nach Deutschland zu gehen. Also und dann sprach man ja von da dann noch die Einladung aus, die heute immer noch im Raum steht. Man diskutiert über Obergrenzen und so weiter, aber es ist immer noch eine Einladung. Also Deutschland lädt ja offiziell quasi jeden Menschen ein, nach Deutschland umzuziehen. Mhm. Und diese zwei Dinge zusammen, ja, wenn man das also auf der einen Seite rausgebombt, auf der anderen Seite eingeladen. Ja, und das setzt ja einen Prozess in Gange, den man vielleicht besser als Umsiedlung bezeichnen müsste. Ja. Also da wird Terror gemacht. Und da heißt es, ja hier, wir haben zu wenig Menschen, kommt doch alle zu uns, wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Und dann kommt dann irgendwann, und es ist ja jetzt gelungen, im Sommer das in Gang zu setzen, ja, dass dann irgendwann sich so ein Menschenstrom dann endlich in Bewegung gesetzt hat, der ja jetzt immer noch anhält, auch wenn man da immer wieder irgendwo mal sagt, also ja, wir wollen es irgendwie vielleicht nicht, ja, oder der eine sagt, wir machen jetzt wieder Grenzkontrollen, dann diskutiert man über die Art und Weise, wie man die registrieren soll oder so, ja. Aber das hat beides nicht aufgehört, nämlich auf der einen Seite der Terror, der da gemacht wurde, ja, auch von Verbündeten, ja, also unterstützt von Verbündeten, ja, der Bundesrepublik, ja, wo überhaupt kein diplomatischer Einfluss darauf ausgeübt wird, dass das mal aufhört. Ja, und auf der anderen Seite,
die Bundesregierung als Partner durchaus machen könnte.
Ja, was sie ja machen könnte. Die Bundesregierung könnte doch mal ihre Verbündeten dazu auffordern, diesen Terror da unten und die Unterstützung dieser Terrorgruppen, auch die wirtschaftliche Unterstützung, die ja nach wie vor stattfindet, mal zu unterlassen, aufzuhören. Ja? Das heißt immer Fluchtursachen bekämpfen. Ja? Also da könnte man doch hier mal ganz diplomatisch ansetzen, anstatt gleich mit Bombern hinzufliegen und sagen, jetzt bombardieren wir auch oder helfen auch mit den IS zu bombardieren durch unsere Aufklärungsflüge. Ja? Hätte doch gereicht mit friedlichen Mitteln, also wirtschaftlich und so weiter, wäre ja so viel möglich gewesen. Aber da kommt es einem doch eher so vor, als wäre es manchen gerade recht, dass dort so viel Terror herrschte. Denn es gibt ja auch Politiker, ganz viele Politiker in Deutschland, die zum Beispiel sagen, wir haben Platz in Deutschland, ja, so wie der Bundespräsident oder ich eine
der
Politikerin.
Der auch nach Deutschland neulich wieder eingeladen hat, als er mal dort zu Besuch war.
Genau, da hat er das gesagt.
Ganz unabhängig davon.
Ne, ja. Oder eine Politikerin, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, die hat gesagt, der Osten ist zu weiß. Ja? Das heißt, die wollen ja, dass...
Das klingt schon fast rassistisch.
Ja, ist nicht von mir. Also ich weiß aber leider nicht, weißt du, wie die hieß? Also es war eine Frau, ich glaube, von den Grünen oder so, oder von den Linken, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der Osten sei zu weiß. Und wenn jemand sowas sagt, dann heißt es ja, die wollen die Bevölkerung verändern. Das heißt, die wollen eigentlich auch, dass
jemand kommt. Wenn etwas zu ist,
dann
muss man es ja verringern. Ne?
Und, ja. Und wenn die wollen, dass jemand kommt, dann braucht man ja zwei Sachen. Man braucht da den Terror und hier die Einladung. Und wenn jemand sagt, also der Osten ist zu weiß oder wir brauchen mehr Einwanderung, dann heißt es ja, dann freut er sich ja, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, ja. Weil sonst kommt ja niemand und auf der anderen Seite jemand eine Einladung ausspricht. Das gehört, diese zwei Dinge gehören zu diesem Motor ja dazu. Ja? Also auf der einen Seite das, oder zum Magnet, wenn man so einen Magneten nehmen würde, auf der einen Seite ein abstoßendes, der abstoßende Pol und hier auf der Seite der anziehende Pol. Und dann bewegt sich so ein Menschenstrom, so eine Völkerwanderung Richtung Deutschland. Und damit ist ja auch denen, die jetzt hier dazu eingesetzt werden, weil jemand sagt, ihm sei der Osten zu weiß, ja, also braucht man doch andere Menschen und dann derjenige, der dann der instrumentalisiert ja die anderen Völker, um jetzt hier eine Veränderung der Rasse, ja, ist ja rassistisch, ne, wenn er sagt, es ist zu weiß, also er möchte die Rasse verändern und sucht jetzt dazu instrumentalisierte Menschen aus anderen Rassen, um das hier zu bewerkstelligen.
Mhm. Du hast ja auch zwischendurch einen Begriff verwendet, Obergrenze. Obergrenze ist ja auch so eine Sache, die man auf verschiedene Sachen sehen kann. Das könnte einerseits jährlich sein, andererseits generell sein. Wie sagst du, wird dieser Begriff verwendet? Wie sollte er eigentlich verwendet werden?
Ja, eigentlich ist der Begriff in der ganzen Diskussion fehl am Platze, weil man bräuchte überhaupt keine Obergrenze, wenn man einfach nur die Gesetze wieder einhalten würde. Also man hat ja jetzt im Rahmen dieses Umsiedlungsprogramms, muss man es ja fast schon nennen, ja? Also statt Einwanderungs- oder Flüchtlings, es kommt mir jetzt eher vor wie ein Umsiedlungsprogramm mit diesen beiden Komponenten auf
Gut,
beiden
den Begriff
Seiten.
sollte man vielleicht auch nochmal anschauen, Umsiedlungsprogramm. Aber vielleicht noch vorher zur
Ja.
Obergrenze.
Und genau, und für dieses Programm wurde ja ein Gesetz außer Kraft, also aus unserem Grundgesetz, Artikel 16a, wurde ja einfach ignoriert, wird jetzt gerade ignoriert. Ja?
Claudia Roth kennt diesen ja offensichtlich auch gar nicht, diesen
Genau,
Paragraphen,
ja,
wie man
genau.
in der
Das wird
Münchner
jetzt.
Runde, glaube ich, gesehen hat, wo sie da öffentlich
Ja, das
bestritten hat,
Video.
obwohl das Grundgesetz direkt neben ihr lag.
Genau, ja, und er sagte, nee, das gibt es gar nicht, diesen Artikel so ungefähr, ja. Also die wusste überhaupt nicht, was da drin steht im Artikel 16a Grundgesetz. Also da hätte sie ja auch reinschauen können. Da steht ja explizit drin, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, der hat eben kein Recht, sich in Deutschland auf Asyl zu berufen. Also und deswegen ist auch da, was sollten da jetzt, wozu braucht man dann eine Obergrenze, ja, wenn es das Recht ohnehin gar nicht gibt, ja. Also das ist also eine Luftdiskussion, ja. Man hat hier ein Gesetz außer Kraft gesetzt oder hält sich nicht an Gesetze und sagt so, aber dafür gibt es jetzt keine Obergrenze. Ja? Also das ist doch so, als würde irgendein Bankräuber, ja, den erlaubt man irgendwie Banken auszurauben, ja? Und jetzt macht er aber immer mehr davon. Ja? Und dann sagen die, die das erlaubt haben, ja, aber ja, es gibt keine Obergrenze für uns, für Bankräuber. Ja? Also der darf jetzt quasi, hat jetzt das Gesetz gebrochen, also wir haben das dem irgendwie erlaubt, aber. Und dann fängt man an, also anstatt über diesen Gesetzesbruch zu diskutieren und sagen, also da muss man sich doch mal wieder ans Recht halten, und dann sagt man, ja, aber könnte man jetzt dafür vielleicht eine Obergrenze einführen? Und dann schaut man ins Recht und sagt, ja, aber da gibt es ja, im Grundgesetz steht doch gar nichts von Obergrenze, ja? Also der darf jetzt immer weitermachen, also er bricht das Recht und weil er
Ach,
aber.
dann nimmt man aber plötzlich das Grundgesetz wieder als Ausgangspunkt
Genau.
zu sagen, da steht ja gar keine Obergrenze drin.
Ja, genau, jetzt, weil da jetzt, also so ist es da. Also es ist eine verlogene Diskussion. Also wer das auch als Journalist noch fördert und dann da kommen ja überall diese ständigen Meldungen, ja. Also ich lese immer so, die verschiedenen Mainstream-Medien lese ich immer noch gerne, um zu gucken. Und da sehe ich an einem Tag praktisch überall diesen Begriff Obergrenze auftauchen und dann wird auch immer schön begründet, warum es sowas nicht gibt, ja. Aber weil es eben nirgendwo ein Gesetz gibt. Aber klar, ja, wie ich gerade sagte, es kann eben, man braucht doch kein Gesetz also um den Gesetzesverstoß dann irgendwie einzudämmen. Man muss dann einfach den Gesetzesverstoß abschaffen.
Ah, ich verstehe auch. Es ist quasi die Argumentation im Mainstream wird dann, verstehe ich das richtig, dass die quasi so verwendet wird, als ob man eine Obergrenze nicht einführen könne, weil das ja dafür keine rechtliche Grundlage gibt.
Ja.
Aber es gibt auch gar keine Grundlage für diesen Gesetzesbruch, ne? Das ist ja
Ja.
Gesetzesbruch.
Ja,
Ja.
Gesetzesbruch. Aber gut, man muss fairerweise noch sagen, dieser Gesetzesbruch wird ja mit Hilfe gerechtfertigt. Ja, man sagt ja immer, es ginge um
Auch so ein
Hilfe.
Stichwort, das häufig kommt,
Ah ja,
helfen wollen.
können wir gleich den Begriff gleich auch mal mit
Gerne.
auseinandernehmen. Ja? Also, weil das passt jetzt gerade dazu. Ja? Man sagt ja, okay, wir lassen jetzt hier mal das Grundgesetz außer Acht, aber wir sind ja so humanitär und wollen doch helfen. Und deswegen wird das ja akzeptiert in der breiten Bevölkerung, weil das ja auch so argumentiert wird.
Das ist
Und
eigentlich nicht richtig, aber es ist ja moralisch
ja,
richtig und deswegen, also
genau.
juristisch nicht, aber
Ja,
moralisch und
ja,
deswegen helfen wir.
genau.
Okay?
Ich kann dann auch noch auf verschiedene Ausarbeitungen verweisen, zum Beispiel von Karl Albrecht Schachtschneider, der ganz explizit auf unserer Seite der Wissensmanufaktur, haben wir zwei Aufsätze von ihm, der ganz explizit diese Rechtslage erklärt, ja, und eindeutig feststellt, es ist ein Rechtsbruch. Ja, das darf nicht passieren, so ein Grundgesetzverstoß. Auch nicht aus humanitärer Hilfe übrigens. Ja. Nun sagt man aber, okay, Schwamm drüber, ja, wir wollen einfach helfen, sonst ist es ja nicht mein Land. Ja, wenn Deutschland es nicht helfen will, ist es nicht mein Land, sagt Angela Merkel. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass man mal dieses Hilfsargument auch auseinandernimmt und mal fragt: Moment, ist es denn überhaupt Hilfe, was wir hier machen? Ja, wir laden also ein, quasi zu Fuß, ja, nach Deutschland zu kommen. Und das schaffen natürlich nur die Stärksten. Ja, und eben auch überwiegend Männer. Was ja auch dann zu Problemen dort und hier führt. Ja. Wenn
Ich hatte
dort.
Zahlen gelesen, über 70%, das waren sogar UN-Zahlen,
Ja.
sind junge Männer.
70, 80%. Das hat also die Tagesschau neulich auch zugegeben, dass es also trotz der vielen Kinderbilder, die man immer gezeigt hat, 80% junge Männer sind. hatte also der Kai Kniffke selber zugegeben. Ja. Und das führt zu Problemen dort und hier, weil man hilft natürlich dann nicht den Schwächsten, ja, sondern den Stärksten. Und das ist ja schon mal ein Punkt, wo man sagt, hätte man denn nicht den Schwächeren besser helfen können, zum Beispiel durch Geld vor Ort. Und das wäre ja auch ganz einfach gewesen. Ich habe das neulich in einem Vortrag mal vorgerechnet. Ja. Es hätte pro Monat insgesamt, ja, also global, wenn die ganze Welt 124 Millionen Euro pro Monat aufgebracht hätte.
Global, also nicht nur in der Region, nicht nur im Mittleren Osten, sondern auch in
anderen. Nee, dort jetzt speziell.
Ja, aber im Gesamten.
Wenn die ganze UN, also wenn, ja, wenn die UN aus der ganzen Welt, von allen Ländern auf der Erde, 124 Millionen Euro pro Monat zusammengekriegt hätte, mhm, an Spenden, ja, also unter anderem auch von Deutschland hätte ja auch da hin spenden können, ja, 124 Millionen, das hätte Deutschland alleine machen können, ja, mhm, das hätten wir gehabt, das Geld, weil das kostet ja ein Vielfaches. Die Männer, die hierher gekommen sind, natürlich auch die paar Frauen und Kinder, die mitgekommen sind, aber eben hauptsächlich die stärksten, schnellsten, die es geschafft haben hier und auch vermögendsten, es ist ja auch eine Kostenfrage für viele hierher zu kommen. Viele haben ja ihr letztes Hemd dafür ausgegeben, ja, mhm, oder viele waren einfach reich genug und konnten sich's leisten. Und die kommen dann hierher und dann heißt das, man würde denen helfen. Und zurückbleiben die Schwächsten, die Ärmsten, die wirklich, die ohnehin schon ein Problem haben. Wir haben neulich die Meldung gehabt, dass da auch jetzt Frauen in die Zwangsprostitution getrieben werden durch den IS. Ja, da gibt es ja jetzt natürlich viele Frauen, die da zurückbleiben, ohne funktionierenden Staat, ohne der sie schützt, ohne die Männer, ja, die der Staat sicher auch dringend gebraucht hätte, um sich selbst gegen den IS zu schützen.
Also gut, jetzt könnte man sagen, dass die Männer dann natürlich von hier alle ihr Geld zurückschicken in die Regionen und dadurch helfen. Ist das so?
Ja, das könnten sie machen, aber das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, ob das so ist. Natürlich könnten sie dann Geld zurückschicken, aber es gibt ja auch ein massives Sicherheitsproblem. Ja, wie ich ja gerade sagte, also viele Frauen von den Jesiden, die dort jetzt in die Zwangsprostitution getrieben werden. Mhm. Ja, also das ist natürlich für jedes Land dramatisch, wenn entweder nur die Männer oder nur die Frauen fehlen. Bei uns haben wir ja das Problem, dass es so wenig Frauen gibt in Deutschland. Ja. Wenn hier 1 Million Männer reinkommt, ohne Frauen, ja, man sagt natürlich, klar, die holen alle ihre Familie nach. Das sind alles Familienväter. Ja. So ist ja das Argument dann wieder der Mainstream-Seite. Ja. Das sind alles Familienväter. Und die sind ja nur gekommen, weil eben die Reise so beschwerlich ist. Dann sind die hier gekommen, haben mal Asyl beantragt und holen dann ihre Familie nach. Aber da würde ich doch erstmal gerne einen Nachweis sehen, dass das wirklich so ist bei jedem Einzelnen. Ne? Oder bei wie viel Prozent ist das überhaupt so?
Ja? Das ist ja auch immer die Frage. Du hattest ja vorhin schon bei dem Thema Flüchtlingskrise, dann zur Einwandererkrise, jetzt quasi auch zum Umsiedlungsprogramm und ein Stück weit die Veränderung der Zusammensetzung der Gruppe auch eine Rolle spielt. Ne? Also sozusagen der Mainstream hat die ganze Zeit behauptet, das sind alles Flüchtlinge, alles Familienväter, wie du jetzt schon sagst. Ja. Dann hat man später herausgefunden, nee, manche sind Einwanderer. Und jetzt scheint es so zu sein, dass eben manche auch wirklich auf der einen Seite gedrängt, auf der anderen Seite gelockt werden. Also in dem Sinne Umsiedler oder Umgesiedelte in dem Falle. Da ist natürlich ein weiteres Argument, was bei diesen jungen Männern auch kommt oder bei vielen Syrern. Das seien alles Fachkräfte. So der nächste Begriff, den ich dir vielleicht mal hinwerfen möchte. Wie sieht das mit den Fachkräften aus?
Ja, okay, sind wir mal großzügig und sagen, das sind alles super ausgebildete Fachkräfte, die hier kommen. Wir wissen natürlich, dass es in vielen Fällen nicht der Fall ist. Ja.
Ich habe sogar gehört, dass viele Analphabeten sein sollen.
Ja.
Aber jetzt mal als Gedankenexperiment sagst du.
Aber nehmen wir mal als Gedankenexperiment, okay, das wären jetzt alles die Fachkräfte, die wir hier brauchen. Ja, dann ist natürlich erstmal die Frage, wenn ein Land sowas macht, ja, anderen Ländern irgendwas wegnimmt, zum Beispiel ein Territorium, man könnte ja auch wie es früher gemacht wurde, ja, also früher ist man, wir kennen ja die Geschichte, ja, und wenn man in anderen Ländern zum Beispiel Länder annektiert, ja, dann nimmt man denen ja was weg. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall, aber man nimmt den anderen ja die Fachkräfte weg, die dort dann fehlen. Also ich muss da mal wirklich fragen, warum ist es für Deutschland wichtig, zum Beispiel, oder nehmen wir mal Ärzte, ja, als Beispiel, ja, nehmen wir mal, warum ist es für Deutschland wichtig, syrische Ärzte zu bekommen, ja, während dann in Syrien keine sind? Oder aus Afrika, ja, aus den ganzen afrikanischen Ländern. Warum muss Deutschland von dort Ärzte bekommen? Wir haben ohnehin schon eine der höchsten Ärztedichten auf der Welt. Ja. Aber kommen wir mal dann zurück zu den anderen, also den Fachkräften. Ja. Mhm. Also sagen wir mal CNC-Fräser oder so. Ja. Also mal angenommen, Wir hätten hier wirklich einen Mangel an CNC-Fräsern. Ja? Und
CNC-Fräser, was ist das?
CNC, ja, das sind so Fabrikmitarbeiter, die so computergesteuerte Fräsanlagen bedienen,
Ah,
ja? Die
okay.
dann also Fräsprogramme schreiben, wo dann Produkte eben computergesteuert von einer Fräsmaschine geformt
Also ganz die
hergestellt werden.
spezialisierten
Ja,
syrischen CNC-Fräser-Fachkräfte.
es ja, in Syrien gibt es bestimmt auch CNC-Fräser, ja. Und in Deutschland hat man da offensichtlich oder hat wohl einen Mangel an, ist natürlich auch immer eine Preisfrage, ja. Also ich nenne das ja auch immer gerne Mangel an billigen Fachkräften, ja. Weil wenn man dann in Deutschland mehr bezahlt, dann bilden sich auch wieder mehr aus für diesen interessanten Beruf, der dann ja hoch bezahlt ist, ja. Also würde ja, also wenn jetzt hier wirklich so wenig CNC-Fräser wären, ja, dann wäre ja da der Lohn, würde ja ins Unermessliche steigen und dann würden sich sehr viele Menschen dafür interessieren, würden ein paar Jahre, dauert ja nur ein paar Jahre, dann so eine Ausbildung zu machen. Und dann würde das wieder aus unserem Volk dann, also dieser super attraktive Job dann angenommen. So,
Also
aber
Fachkräfte macht nur Sinn, wenn sie auch wenn sie auch billig sind.
ja, billig. Aber der eigentliche Punkt, worauf ich hinaus will, ist, ja, die paar CNC-Fräser, ich weiß jetzt nicht genau, wie es dann speziell also bei dem Beispiel in Syrien aussieht, aber mal angenommen, man nimmt jetzt Syrien diese Leute weg, man wirbt die ab von diesem Land, dann fehlen die doch dort, genau wie die Ärzte, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist doch eine nationalistische Politik, wenn man sagt, also wir hier in Deutschland, ja, wir wollen jetzt die ganzen Fachkräfte der Welt bei uns haben und ihr anderen, ihr kriegt nichts. Ja. Wir wollen die von euch teuer ausgebildeten Fachkräfte, die wollen wir hier bei uns. Ja. Die werben wir euch ab und zur Not unterstützen wir eben Verbündete, die einen IS unterstützen, ja, damit da auch so viel Terror passiert, dass die sich alle auf den Weg nach Deutschland machen. Also was ist denn das für eine Politik? Ja?
Das ist natürlich, wenn man das so analysiert, du hast vorher diesen Punkt helfen und das klingt ja so humanitär, so nett. Und wenn du es so beschreibst mit dem Fachkräfte abwerben, das ist ja, also ein Land hat ja auch wirtschaftliche Kosten oder volkswirtschaftliche Kosten, um diese Menschen aufwachsen zu lassen, dann auszubilden und so weiter. Und dann saugt man die so ab. Meinst du das damit, dass man quasi so, dass dann wie so ein Diebstahl an Fachkräften?
Ja, ein Ausbluten lassen anderer Völker, ja, ist es eigentlich. Und da spricht man dann von humanitärer Hilfe,
Ja, das klingt ja nicht mehr so humanitär, wenn man es so formuliert.
ja. Ja, aber es ist de facto ein Ausbluten lassen der anderen. Das heißt, also man holt sich ja deren Sahnestückchen heraus. Ja? Also wenn das jetzt wirklich stimmt mit den Fachkräften. Ja? Also da sieht man aber, dass diese Argumentation hinten und vorne hakt, egal wie rum man es dreht. Ja? Es geht immer nicht auf, unterm Strich,
Vor
rein
allen Dingen, wenn
logisch.
man
Ja?
das zusammen addiert, ne? Also wir helfen einerseits und andererseits sind das alles Fachkräfte. So wie du gerade gesagt hast, würde es ja da nicht zusammenpassen. Entweder man hilft
Ja.
oder es sind Fachkräfte, die uns nützen.
Ja.
Aber wenn es uns nützt, dann ist es ja nicht so eine selbstlose Hilfe, wie es verkauft wird.
Genau, ja. Genau.
Wir haben auch noch einen anderen Punkt, der auch immer mit gleichzeitig genannt wird und wo ich schon merke jetzt in dem Gespräch, der genauso auch wieder da widersprechen könnte, demografischer Wandel bzw. Bevölkerungsrückgang in Deutschland. Was sagst du dazu?
Ja, gut,
Das
man
ist ja auch die
könnte.
Begründung dann,
Ja.
ne? Also Deutschland wird, die Deutschen vermehren sich komischerweise nicht mehr. Wir sind ja Quatsch, weltweites Schlusslicht mit 1,3 Geburten nur noch pro Paar. Und das heißt, ja, irgendwie brauchen wir die ganzen Leute, die reinkommen, ist die Begründung, weil wir so einen großen Bevölkerungsrückgang haben. Das heißt, es ist ganz toll. Wie entgegnest du dem? Was entgegnest du dem?
Ja, das wird ja so ein bisschen dargestellt wie eine Win-Win-Situation. Ja? Die einen haben zu viele Menschen und wir haben zu wenige. Ja? Und wenn von da durch Terror dann natürlich die mobilisiert werden und hierher bei uns einwandern, dann ist es so eine Win-Win-Situation. Ja? Weil dort dann ein bisschen weniger wird und bei uns wieder mehr. Aber da muss man erstmal ein Beispiel sagen. Also ist es denn schlimm, wenn die Bevölkerung in Deutschland abnimmt? Ja? Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja? Nehmen wir mal. Stell dir vor, du wohnst in einer Wohnung mit 10 zu 10. Ja? Und wenn in dieser Wohnung dann nur noch 9 Leute wohnen, hast du dann da ein großes Problem?
10 Leute und 9 Leute, das klingt jetzt fast das Gleiche, aber wenn es jetzt auf 5 wären, dann wäre es, glaube ich, mehr Platz einfach, ne?
Hättest du mehr Platz. Ja? In Deutschland haben früher, also vor 1000 Jahren ungefähr, 2 Millionen Menschen gelebt. Ja, aber das ist nicht untergegangen. Deutschland steht heute noch. Ja? Und ich wüsste jetzt nicht, ich bin jetzt auf der Autobahn hierher gefahren. Ja? Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das schlimm wäre, wenn da jetzt 10% weniger Autos auf der Straße wären. Weil es ist ja auch so, dass die weniger Menschen müssen ja auch weniger produzieren. Ja? Das heißt, wir hätten doch alle eine gewisse Entspannung dadurch, ja? Wenn wir wirklich weniger werden würden, was ja aber nicht stimmt. Ja? Also die Bevölkerung ist ja weitgehend konstant geblieben. Ja? Okay, man versucht es jetzt eben durch Einwanderung konstant zu halten. Wobei man dann eben schon auch diesen Vorsatzgedanken da mal mit rein, das wird ja offensichtlich jetzt so gewollt, dass bei 1, wenn man 1,3, wenn man nur 1,3 Kinder kriegt, ja, pro Frau in Deutschland, dann ist klar, nimmt die Bevölkerung ab. Und wenn jetzt jemand das durch Einwanderung ausgleichen will, dann ist da Vorsatz dahinter. Ja? Das heißt, er begrüßt quasi alles, was zu dieser Migration führt. Und das sind ja keine angenehmen Dinge. Man sagt jetzt, die Bevölkerung nimmt ab. Und dadurch fehlen dann auch Fachkräfte und wir können uns die Renten nicht mehr zahlen. Und da kann man jetzt natürlich auch ganz leicht wieder wirtschaftlich, ja, man muss nur mal ein paar so ganz einfache Grundlagen der Wirtschaft heranziehen. Und da gibt es das Stichwort Produktivität. Ja, wir haben in 20 Jahren eine Produktivitätssteigerung von 35%. Ja, das heißt, unsere Bevölkerung könnte enorm abnehmen. Und wir würden allein durch diese Steigerung, weil wir ja immer mehr, weil jeder durch die ganze Automatisierung und überall die Kommunikations- und Computertechnologie, die überall Einzug hält. Ja. Wenn man mal schaut, ein Landwirt, der heute mit ein paar Maschinen enorme Flächen bearbeiten kann, ja, wo man früher noch ganz viele Menschen dafür gebraucht hat. Also das ist Produktivitätssteigerung. Das heißt, und die ist so stark, ja, 35% in 20 Jahren, dass wir mit einem Wirtschaftssystem, und jetzt kommen wir dann langsam zum Kern der Sache, ja, wenn wir mit einem Wirtschaftssystem, was nicht auf ewiges Wachstum nur ausgelegt ist, sondern auch einen Rückgang der Bevölkerung vertragen könnte, hätten wir kein Problem hier in Deutschland. Ja. Dann würde man einfach diesen Produktivitätszuwachs nutzen, um es uns gut gehen zu lassen, ja. Auch wenn jetzt mal zeitweise die Bevölkerung abnehmen würde und man könnte ja parallel dann schon überlegen, wofür setzen wir unsere Ressourcen ein, die wir hier haben in Deutschland, das ist unsere Arbeitskraft überwiegend, weil wir ja wenig wenig Bodenschätze haben. Ja. Wofür setzen wir die ein? Wir, das deutsche Volk, ja. Wir sind ja immer noch das deutsche Volk, auch wenn das jetzt schon als rechts irgendwie deklariert wird, aber dann müsste man das Grundgesetz...
Nach Merkel darf ja jeder Deutscher sein, wenn er einfach nur will, ohne irgendwelche Bedingungen.
Ja, klar, das hat ja die Angela Merkel gesagt in ihrer Ansprache. Wie hat sie es gesagt? Irgendwie, also Deutsch sein können wir hier nicht allein für uns reklamieren. Ja? Also das darf jeder auf der Welt, der das möchte, darf Deutsch sein. Ja? Wie das natürlich praktisch umzusetzen ist, das weiß ich jetzt noch nicht, aber gut, andere Frage. Aber wir sind ja nun mal das deutsche Volk, so steht es auch im Grundgesetz, dass das deutsche Volk hier der Souverän ist. Und wenn schon der Begriff deutsches Volk oder Volk generell in die rechte Ecke gestellt wird, dann braucht man ein anderes Grundgesetz, wo dann eben nicht mehr das Volk im Vordergrund steht, sondern die Wirtschaft. Ja?
Das wäre wieder so ein...
Ja, dann müsste man sagen, also der Souverän ist die deutsche Wirtschaft. Und wenn der Wirtschaft das Volk eben nicht gefällt, dann darf es sich da ein anderes Volk formen, wo das jünger ist, das andere Fachkräfte hat und das sich aus anderen Ethnien zusammensetzt. Ja? Dann müsste man aber das Grundgesetz erst entsprechend ändern. Ich meine, ich will das ja jetzt nicht bewerten, ja, ich möchte ja sachlich bleiben. Ja. Da kann man dann ja drüber diskutieren. Ja. Wollen wir vielleicht nicht mehr, dass das Volk der Souverän ist, sondern die Wirtschaft. Mhm. Aber ich wollte noch auf den Punkt hinaus wegen Wirtschaftssystem.
Ja, aber bevor wir das Wirtschaftssystem würde ich gerne nochmal gesondert machen. Mich würde nochmal kurz, wir hatten, um die Wörter nochmal abzuschließen, ich hatte nämlich noch den Bevölkerungsrückgang. Jetzt nochmal unabhängig von dem demografischen Wandel, würde ich dich gerne nochmal mit der Frage einfach konfrontieren, wenn die Bevölkerung zurückgeht. Ne? Das hat es ja auch geschrieben, da muss man ja gar nicht so viel Angst davor haben. Das ist die eine Sache, die der Mainstream überhaupt nicht zulässt, diese Frage. Mhm. Es wird quasi immer wie ein katastrophales Drohszenario verkauft. Oh, wir werden weniger, sofort müssen wir das irgendwie ausgleichen oder so. Mhm. Ne? Ich wüsste gar nicht, wie die reagieren würden, wenn wir jetzt plötzlich... sich die Deutschen viel mehr vermehren würden, ob es dann plötzlich jetzt zu viel wäre oder so. Das ist die eine Frage, aber die andere ist auch, dass man bei einem Bevölkerungsrückgang auch die eine ist die demografische Frage, auf der anderen Seite aber eben auch die, wer hat das, den Nutzen davon oder wo liegen auch überhaupt auch die Ursachen? Vielleicht so ein bisschen diese Richtung, die auch nicht bearbeitet wird. Also Wo liegen die Ursachen, wird ja auch nicht gefragt. Das wird einfach nur so hingestellt und es wird wie so eine Naturkonstante beschrieben. Also offensichtlich vermehren sich die Deutschen nicht und das hat irgendeinen Grund und das wird auch nie hinterfragt. Würdest du sagen, dass es wieder auch gezielt? Gibt es dafür Gründe, die vielleicht auch wirtschaftlich, vielleicht auch soziokulturell sind oder kann man das als Naturkonstante so stehen lassen und das ist dann einfach so?
Also wir haben hier in Deutschland eine Situation, die ist global einmalig, ja. So eine niedrige Fortpflanzung wie in Deutschland gibt es in keinem anderen Land und gab es auch in der Geschichte noch nie in Deutschland. So, und da muss man sich natürlich mal fragen, was hat denn sich jetzt in Deutschland verändert? Warum möchte oder warum, was, das hat doch sicher auch was mit Politik und mit Umweltfaktoren zu tun. Ja? Also, oder mit unser, also am Wohlstand kann es nicht liegen. Ja? Also einen Wohlstand haben wir hier. Ja? Und das muss also an anderen Dingen liegen. Klar, dann kommt wieder die Frage, ja klar, Frauen, also Frauenquoten überall, die Frauen sollen ja überall in die Wirtschaft, ne? Klar.
Dann können oder wenn so viele Frauen arbeiten, entscheiden sie sich manchmal auch, wenn sie Karriere machen wollen, dann gegen Kinder zum Beispiel oder für weniger Kinder.
Ja,
würde oft, ich jetzt gegenhalten.
Ja eben, oft passiert das jetzt natürlich nicht in jedem Einzelfall, aber es gibt auch Leute, die haben 8 Kinder und sind dann irgendwie trotzdem Ministerin. Aber ich weiß jetzt natürlich, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie viel Zeit man dann noch für die Kinder hat, ja, und ob das wirklich so gut ist, wenn man halt die Mutter so selten sieht, ja, für die Kinder. Und aber ich sage mal so, im Schnitt, so insgesamt gesehen, haben wir ja hier eine Stimmung, eine Atmosphäre in Deutschland, in der das schlecht gemacht wird, wenn eine Frau, also das wird, es ist negativ belegt, ja, durch Meme. Also eine Frau, die sagen dann auch häufig, ich bin nur Hausfrau, ja, dieses nur.
Nur, ja.
Warum nur? Ja, das gerade wenn das jetzt eben so ein Riesenproblem ist mit dem deutschen Bevölkerungsrückgang, also es ist wirklich ein Problem, wenn wir hier mehr Platz haben dann hinterher, ja. Also dann könnte man doch das auch so lösen, dass man nicht woanders den Terror indirekt mit unterstützt, damit mehr Einwanderer herkommen, ja? Sondern man könnte doch auch stattdessen dann hier sagen, okay, also wir haben eine enorme Wertschöpfung hier in Deutschland. Wir brauchen eigentlich nicht unbedingt eine Atmosphäre, in der sich jede Frau genötigt fühlt, ja, Karriere zu machen, sondern man könnte hier eine Stimmung erzeugen, in der Frauen Respekt und Anerkennung dafür kriegen, also nur unter der Prämisse, ja, also ich will jetzt auch nicht bewerten, nur unter der Prämisse, dass wir eben unsere 80 Millionen hier halten wollen, ja, dann könnte man doch auch das anders noch lösen, indem man die Frauen und das Familien-Kinderfreundliche unterstützt, ja, und indem man eben diese Unterstützung, die man jetzt den Einwanderern oder den Umgesiedelten, ist ja auch ein Zwang dahinter, es ist ja, ja, sie kommen ja nicht unbedingt freiwillig, also ein Umgesiedelter, ja, was man diesen Umgesiedelten jetzt an Unterstützung zukommen lässt. Also man müsste zumindest mal darüber diskutieren, ob man nicht stattdessen versuchen sollte, eine frauen- und kinderfreundliche Atmosphäre hier herzustellen. Und dann hätten wir auch, also unter der Prämisse, dass wir 80 Millionen halten wollen, die Chance, das mit unserem eigenen Nachwuchs zu schaffen. Und wenn nicht, dann sind wir dann eben irgendwann mal nur noch 70 Millionen und müssen nicht so lange im Stau stehen.
Das stimmt auch wieder. Okay, also wir sind hier ein paar Begriffe auch durchgegangen und auch eben haben mal gezeigt, dass man die wirklich auch anders betrachten kann. Die Leitmedien laden die ja immer so auf, dass man sie auf die eine oder andere Weise betrachten muss. Ich merke da auch sehr stark, dass da eine große emotionale Prägung eine Rolle spielt. Also bei der Flüchtlingskrise, da muss man immer gleich traurig sein und Mitleid haben. Bei der Obergrenze, da muss man Angst haben, weil das irgendwie gleich ganz schlimm ist. Bei Helfen, bei dem Wort, das hat ja, dann muss man sich gleich wieder emotional empathisieren. Fachkräfte, da muss man zustimmen, ne? Demografischer Wandel, das muss man auch einfach so hinnehmen und das als was ganz Schlimmes, Bevölkerungsrückgang ist besonders als was ganz Schlimmes betrachten. Und du hast es ja jetzt schon angesprochen und wir haben ja auch vorhin schon gefragt, wem nützt es und überhaupt, wer hat hier das Sagen? Und da hast du ja die Wirtschaft schon mit reingebracht. Und das ist ja die Frage, ne? Also wem dient die Wirtschaft, dem Volk oder dient das Volk nur der Wirtschaft? Wie würdest du sagen, sind wir da gerade aufgestellt und wie spielt die aktuelle Krise nicht mehr Flüchtlings-, nicht mehr Einwanderungskrise, sondern Umsiedlungsprogramm und die Krise, die daraus entsteht, wie spielt das damit rein?
Ja, ich denke, das ist der ultimative Nachweis dafür, dass der Souverän in Deutschland eben nicht das Volk ist, sondern die Wirtschaft, weil ja ganz viele wirtschaftliche Argumente herangezogen werden, um dieses Umsiedlungsprogramm zu begründen, das uns als Flüchtlingskrise verkauft wird, ja, und als Hilfe. Ja, also das, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, um zu beweisen, also welches Volk oder wie kann ein Volk denn sagen selbst, ja, wir sind nicht genug für die Wirtschaft. Ja? Wir müssen uns verändern, um der Wirtschaft, das sagt ja nicht ein Volk von sich selbst. Ein Volk kann ja auch, mal angenommen, es gäbe wirklich zu wenig Fachkräfte in Deutschland. Ich meine, das ist schon irgendwie unvorstellbar, ja. Also allein der Gedanke, dass ausgerechnet in Deutschland so wenig Fachkräfte geben könnte, ja, im Vergleich zu allen anderen Ländern auf der Welt. Ja, aber mal angenommen, wirklich Deutschland wäre hier das allerschlimmste Land mit am wenigsten Fachkräften, ja. Dann, und die anderen hätten alle einen Überschuss an Fachkräften. Dann könnte das doch, dann könnten doch diese überschüssigen Fachkräfte aus Syrien, die dort ja zu viel produzieren, ja, dann einfach auch ihre Produkte, zum Beispiel die Automobilindustrie aus Syrien, ja, die hat ja dann einen Überschuss. Mhm. Weil da sind ja ganz viele Fachkräfte, ja, die produzieren ja zu viel. Und dann würden die ja die Autos nach Deutschland exportieren können, ja, weil hier gibt es ja keine Fachkräfte, ja, oder ganz wenige. Also wir haben ja auch entsprechend kaum im Vergleich zu Syrien, ja, offensichtlich, wenn man dieser Argumentation folgt, zu wenig Fachkräfte. Ja.
Wenn wir hier keine Fachkräfte hätten, dann könnte die auch die entsprechende Industrie hier nicht florieren. Die wäre dann in Syrien, weil dort die ganzen Fachkräfte sind.
Ja, mhm. Also ich habe das jetzt gerade so ein bisschen ironisch Weise. Aber was ich damit sagen will, ist, gehen wir doch mal davon aus, dass diese komischen Argumente stimmen. Ja? Also Deutschland hätte wirklich ein Problem damit. Dann könnten doch diese von den syrischen Fachkräften produzierten Autos hier nach Deutschland importiert werden. So, nun ist es ja so, dass wir in Deutschland enorme Exportüberschüsse haben. Ja? Das heißt, dann könnte man das doch sogar ausgleichen. Dann hätten wir gar nicht mehr so hohe Überschüsse, sondern würden vielleicht sogar zu einer ausgeglichenen Bilanz kommen. Ja? Also da könnte man, also ein Volk, jetzt mal als Volk betrachtet, ja? Nicht als Wirtschaft. Als Volk wäre das gut, dann müsste man ja weniger arbeiten, ja? Muss weniger exportieren und die Überschüsse der anderen Völker könnte man hier importieren. Also momentan gehört jetzt Deutschland immer noch zu den Exportweltmeistern, trotz Fachkräftemangel.
Ja, das ist auch ein Punkt, wo ich jetzt gerade in deiner Argumentation auch dran denken musste. Sag mal, du als jemand, der sich auch sehr stark mit wirtschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt, wenn wir so einen Fachkräftemangel hätten, würde das dann nicht auch bedeuten, dass dieser Exportüberschuss gerade an hochwertigen Waren, teilweise technologiehochwertigen Waren, gar nicht möglich wäre? Also wie werden die dann produziert? Also machen das dann die Maschinen selber, aber warum bräuchte man dann noch Fachkräfte, wenn die Maschinen das schon alles alleine machen? Da dreht sich ein bisschen die Argumentation dann wieder im Kreis, oder?
Ja, da führt sich das Ganze ad absurdum. Ja? Also das heißt, also klar, Maschinen und Fachkräfte gehören ja zusammen, also man braucht ja auch dann wieder die Fachkräfte für die Maschinen und so weiter. Ja? Also es ist eigentlich der Beweis, dass Deutschland kein Problem mit zu wenig Fachkräften hat im Vergleich zu Syrien und anderen Ländern. Das sieht man eben an den Außenhandelsbilanzen. Ja? Und da ist eben Deutschland ganz weit vorne. Man sieht eben, Deutschland hat nun mal eine Wahnsinns-Automobilindustrie und Syrien nicht. Ja? Das weiß ich nicht, wieso man denn die paar Fachkräfte, die es dort gibt, jetzt unbedingt auch noch hier in Deutschland braucht. Ja? Anstatt die dort eben auch mal was bauen zu lassen. Ja? Und unseren enormen Überschuss. Aber da sind wir wieder bei dem Wirtschaftssystem, den Punkt konnte ich vorher noch nicht ganz, das würde jetzt gerade gut reinpassen. Ja? Wir brauchen ja Wirtschaftswachstum. Also nicht wir, sondern unser Wirtschaftssystem braucht Wirtschaftswachstum. Unser Volk braucht kein Wirtschaftswachstum. Ja, unser Volk ist ja gut versorgt. Aber unser Wirtschaftssystem braucht Wachstum. Das hängt damit zusammen, wie Geld in Umlauf kommt, ja, immer nur als Kredit und zurückgezahlt werden muss, plus Zinsen. Und man will ja immer von uns, also die Wirtschaft, die möchte uns Volk, braucht uns Volk und braucht uns als Arbeitskräfte, um ein Wirtschaftswachstum zu generieren. Weil wir in diesem Wirtschaftssystem, ja, was auf Zins und Zinseszins basiert, immer mehr Wachstum brauchen. Und man hört ja auch immer, also wenn jetzt die Wirtschaft mal 3% wächst zum Beispiel, wird das als Riesenerfolg gefeiert. Ja, die Wirtschaft ist gewachsen, juhu, irgendwie 3% mehr Wirtschaftsleistung. Das bedeutet eben auch entsprechend mehr wird produziert. Mhm. Aber wenn die Bevölkerung gleichzeitig nicht um 3% mehr wächst oder irgendwie 3% mehr konsumiert, was macht man dann mit dem überschüssigen
Zeug? Nehmen wir mal an, die ist gleich. Was passiert dann?
Ja, dann gibt es eben Überschüsse, die man exportieren muss an irgendwelche anderen Länder. Oder man braucht mehr Einwanderer,
die als Konsumenten
dann. Ja, aber die können ja von sich aus noch nicht viel konsumieren. Die brauchen ja dann erst Geld. Ja? Oder die
Ja.
Und das ist natürlich in vielen Fällen problematisch. Woher kriegen sie das? Natürlich von den Steuerzahlern, die das dann irgendwie. Also hätte man das dann die Waren eigentlich auch gleich dahin schenken können. Dann hätten sie sich diesen gefährlichen Umzug durchs Mittelmeer und über die Balkanroute, wo ja viele ums Leben gekommen sind, sparen können. Ja?
Wenn es jetzt rein ums Helfen gegangen wäre.
Wenn es rein ums Helfen, genau, ja. Aber daran sieht man, dass auch dieses Hilfsargument völlig ad absurdum geführt ist. Also man sieht letztendlich unterm Strich, ja, es mag auch noch andere Dinge geben. Du gerade nach den Ursachen fragtest, ist es jetzt die Wirtschaft, ja, oder ist es das Volk? Also ein Faktor ist auf jeden Fall die Wirtschaft, die natürlich von einem größeren Fachkräfteüberschuss profitiert, ja, durch sinkende Preise. Das ist ganz klar, ja, also da, und zwar die Inhaber. Wenige Konzerninhaber, ja, die von den Gewinnen eben leben, die profitieren. Wenn
so könnte der Mangel, wie du gesagt hast, der Mangel an billigen Fachkräften könnte so auf einen geringeren Mangel an billigen Fachkräften.
Ja.
Also genau. Ein Fachkräftemangel, wie du gesagt hast, gab es da nie herabgesetzt werden.
Das ist immer relativ. Und man kann immer einen Mangel definieren. Also man kann auch sagen, also das wäre einfach ein Mangel, wenn sich jetzt auf eine freie Stelle nicht 30 Leute, nur 30 Leute bewerben und nicht 100, dann ist es ein Mangel, ja. Je nachdem, wo ich den Mangel halt definiere, ja. Ich möchte halt als Konzerninhaber lieber, dass sich 100 bewerben, ja. Weil dann brauche ich ja viel weniger zu bezahlen, als wenn sich 30 bewerben, ja. Oder wenn sich vielleicht nur einer bewirbt, dann muss ich ja sogar noch viel mehr bezahlen, weil dann muss ich mich ja bei der Fachkraft bewerben um seine Arbeitskraft, ja. Aber die Situation haben wir doch in Deutschland nicht, dass die Konzerne auf dich zukommen und sagen und sich überbieten, ja, bei dir und sagen, hey, komm zu mir, ich zahle jetzt mehr als der andere Konzern. Ja gut, bei manchen Einzelnen gibt es schon, ja, also die Headhunter und so, die dann unterwegs sind. Aber es ist nicht so in der breiten Masse.
Mhm. Und was mich auch immer interessieren würde, du hast das wieder angesprochen mit dem, dass das Zinssystem das auch sehr beeinflusst. Das hat man ja jetzt schon sehr häufig gehört. Aber ich möchte nochmal fragen, zum Beispiel bei einem Unternehmen, was jetzt keine großen Kredite aufgenommen hätte, gibt es ja vielleicht auch im Einzelfall, also Familienunternehmen vielleicht, die jetzt auch keine neuen Investitionen brauchen, würde das für die auch gelten? Oder ist das quasi tatsächlich eher im makroökonomischen Sinne zu sehen, dass es halt viele Firmen diese Kredite brauchen, ist ja auch logisch für Startups und so weiter und wenn man was Neues gründet oder neue Anschaffungen machen möchte und da dann immer der Zinsfaktor reinkommt?
Der spielt immer mit, weil jeder, der was investiert, will ja mehr zurückhaben. Das liegt an unserem Wirtschaftssystem. Es gibt auch andere Wirtschaftssysteme, da würde es dann reichen, wenn einer, der was verleiht, was investiert, gleich viel zurückbekommt. Aber ja, das wäre dann mit dem fließenden Geld und so, mit dem Plan B von der Wissensmanufaktur, wäre sowas zu realisieren. Das heißt, man würde dann auch investieren, wenn man gleich viel zurückbekommt. Weil das ist dann der Nutzen, ist, dass man gleich viel zurückbekommt, denn sonst hätte man ja weniger gehabt. Und jetzt ist es aber so in unserem Wirtschaftssystem, je mehr man hat, desto mehr bekommt man, ja, und das Ganze vermehrt sich exponentiell. Ja, das heißt, wir haben Verdoppelungszyklen, ja, das, also gerade die 3%, wollte ich vorher noch kurz sagen, 3% Wirtschaftswachstum bedeutet in 25 Jahren eine Verdoppelung. Das heißt, wir produzieren, wenn jedes Jahr die Wirtschaft, so wie sich einige wünschen, 3% wachsen würde, da wird man in
3% heißt ja, ne, also 1,03 hoch, dann immer das Jahr, ne? Also es wird multipliziert. Genau. Das heißt, nach 25 Jahren ist man dann schon, obwohl es nur 3% sind, ist man dann schon bei der Verdopplung.
Ja, das ist unglaublich. Okay. Das ist aber die Exponentialfunktion, die sich die meisten Leute nicht vorstellen können. Also für die Mathematiker ist es immer einfach, ja. Aber ich sag mal, Wer damit nicht so viel an Hut hat, ja, der denkt immer, 3% ist doch nicht viel. Ja? Aber es ist eben eine Verdoppelung nach 25 Jahren. Und da stellen sich viele das immer noch nicht als problematisch vor. Ja? Was ist das für ein Problem? Dann ist halt in 25 Jahren doppelt so viel. Aber das heißt ja dann, nach nochmal 25 Jahren haben wir schon das Vierfache. Ja? Und wer jetzt die Exponentialfunktion noch nicht kennt, der soll das mal 10-mal machen. Oder er soll einfach mal probieren, ein A4-Blatt 10-mal zusammenzufalten. Ja? Das ist immer eine Verdoppelung. Bei jedem Mal zusammenfalten ist es doppelt so dick. Man kann mal versuchen, ein A4-Blatt 10-mal zusammenzufalten und mal schauen, wie dick das nachher ist.
Wenn das schafft. Was dann auch, könnte man ja wieder als Analogie sehen, was dann für Kräfte am Ende auch wirken, wenn man das dann immer noch versucht. Ne?
Ja, ja. Nur 10-mal. Und da wird dann klar, dass, was eine Exponentialfunktion, also dass man sich wenigstens, also auch wenn man mit Mathematik nichts zu tun haben will, ich verstehe das ja, also es gibt einfach viele Menschen, die haben dafür eben nicht den Hang, die haben andere, zum Beispiel musikalische Fähigkeiten, interessieren sich nicht für Mathematik da oder, ja, oder künstlerische Fähigkeiten. Also ich habe, aber wenn die dann aber trotzdem mitreden wollen, sitzen ja auch viele im Parlament, die einfach aus unserer Mitte kommen und vielleicht eben nicht den Hang zur Mathematik haben. Dann sollen die mal probieren, so ein A4-Blatt 10-mal nur zusammenzufalten. Ja? Und dann sieht man nämlich schon, ja, dass es schon gar nicht geht. Ja?
Jetzt haben wir ja ein Stück weit auch gesehen, dass, sag mal, einerseits wirtschaftlich beeinflusst, andererseits auch durch, sag mal, die politische Fehlentscheidungen, vielleicht auch absichtliche politische Entscheidungen, diese Situation halt sehr verfahren scheint. Und ich möchte als letzten Abschnitt vielleicht nochmal darüber reden, was mir auch immer stärker aufgefallen ist, auch auf den Mahnwachen, auf denen ich manchmal auch unterwegs bin und du ja auch jetzt zum Beispiel im Plauen. Und ich glaube, das ist gerade in Sachsen sehr verstärkt. Also sehe ich halt, dass sich hier viele Demos bilden, auch in Dresden. Wir sind Deutschland in Plauen, das hat sich auch nach Dresden exportiert. Die Mahnwache in Leipzig, die steht jetzt auch wieder neu, hat sich auch ein Stück weit gehalten. Dann gibt es auch in Meißen zum Beispiel und in anderen Städten halt nochmal kleinere und größere Demonstrationen. Pegida natürlich, Ligida nicht zu vergessen, sehr große Demonstrationen. Und was eben auch im Gespräch ist, durchaus auch die Frage, ob sich nicht auch eine Sezession von einzelnen Bundesländern lohnen würde. Also es ist ein großer Gedanke, ne? Also zum Beispiel von Bayern oder eben aber auch von Sachsen, weil da eben diese Selbstbestimmung scheinbar noch sehr groß ist. Das heißt, der Wunsch, sich eben von der, wie zum Beispiel in der Ukraine, die Krim zum Beispiel oder auch die Ostukraine, das Donetsker Region zur Volksrepublik, da abzuspalten und dann hat man halt ein eigenes Land Sachsen jetzt oder ein eigenes Land Bayern. Auf deinen, sagen wir jetzt auch Reisen in Sachsen, auch zu Vorträgen oder jetzt auch bei in Plauen, bist du da mit dieser Meinung auch in Kontakt gekommen und wenn ja, wie ist da so die Stimmung jetzt, was du halt mitbekommen hast, was du weißt?
Ja, das ist also auf jeden Fall ein großes Thema, vor allem in Sachsen. Es ist also auch eigenartig, ich war ja auch viel unterwegs die letzten Monate auf verschiedensten Veranstaltungen und am meisten wirklich die am besten besuchten und die, also auch in jeder Stadt, ja, das ist eigentlich Sachsen. Ja. Und offensichtlich ist man in Sachsen mit der nationalistischen Politik, also der ganzen Nation, also die Nation ist ja Bundesrepublik, ja. Mhm. Und wenn jetzt also quasi die Nationalisten sagen, also die Sachsen jetzt als kleiner, als Region, ja, oder als Bundesland, die müssen jetzt, ja, weil wir das verordnen, müssen jetzt eine andere Bevölkerung bei sich aufnehmen, ja. Und die ganzen Argumente mit Hilfe und so weiter habe ich ja gerade schon widerlegt. Und so sieht man das ja auch in Sachsen komischerweise ganz stark. Ja? Also das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das eine andere Geschichte hat. Also generell die Länder der ehemaligen DDR, die Bundesländer, aber besonders eben Sachsen, weil dort gab es sowas bis jetzt noch nicht, dass man im großen Umfang gesagt hat, also wir möchten jetzt andere Völker hier ansiedeln bei uns. Ja.
Dann vielleicht auch historisch noch weiter zurück, Freistaat Sachsen, das hat ja auch eine Begründung, ja. Ne? Auch eine Selbstbestimmung dieses Volkes, ja. Untervolkes, sagt
man so. Ja, genau, da ist also auch wie in Bayern, ne? da ist dieses Selbstbestimmungswille doch recht groß. Und ich habe da oft gehört, ja, man spricht ja da, man kommt mit ganz vielen Leuten auch ganz normal, also ganz vielen da ins Gespräch, während solchen Demonstrationen, man hält ja da 10 Minuten schnell mal eine Rede, ja, und, aber man ist ja die ganze Zeit dort und redet mit allen, ja, und das mache ich auch immer so, ja, ich gehe dann nicht irgendwie hin und rede und wieder weg, ja, machen auch manche, ja, aber nee, ich bin da immer gerne mit den Menschen zusammen und höre auch viel. Und was man aber stark mitbekommt, also in Sachsen eben mehr als in anderen Bundesländern, ist diese Idee, dass doch Sachsen eigentlich ohne die Bundesrepublik besser dran steht. Ja. Das hört man ganz oft, wobei natürlich ein Punkt immer doch als bedenklich gesehen wird, nämlich es gab in den letzten Jahren seit der Wiedervereinigung einen großen Brain Drain.
Ja, also muss man vielleicht erklären, was heißt das?
Dass viele gut ausgebildete junge Leute dann halt in den Westen gegangen sind, wo einfach mehr Wirtschaftskraft vorhanden war.
Also die Hirnmasse wird quasi ausgewrungen oder
das
so.
Das gleiche Problem, was Syrien heute hat, weil ja die...
Durch uns.
Durch uns, ja. Ja, also das hat ja auch in Sachsen schon stattgefunden. Mhm. Und das müsste erstmal umgekehrt oder würde wahrscheinlich sogar umgekehrt in so einem Zusammenhang. Ja? Also wenn sich Sachsen wirklich so einen Weg bauen würde, es ist ja eigentlich verfassungsrechtlich relativ einfach, auch wenn das immer so unter den Teppich gekehrt wird. Ja? Man braucht ja nur eine Volksabstimmung, wo die Mehrheit sagt, und das kann man ja auch selber organisieren, da muss man nicht die oben fragen, ja. Dann organisiert man eine Volksabstimmung.
Muss man nicht Merkel bitten, ob sie uns das erlaubt, dass wir da drüber abstimmen.
Muss man auch nicht den Ministerpräsidenten dort bitten, das können die Sachsen machen, wenn sie selber es tun, ja. Ich kann es nicht für Sachsen initiieren, das kann ein Einzelner nicht machen, aber die Sachsen selber, obwohl ich bin ja Sachse, ne? Muss man auch dazu sagen, da komme ich eigentlich her ursprünglich, ja. Und also ich könnte da mitmachen, wenn ich wollte, ja.
Aber, das sagst du doch bloß, weil Sachsen jetzt so eine Selbstbestimmungsstreben hat, dass du Sachse bist.
Ja, naja gut, also ich sage mal so, ich gehöre ja auch zu den Braindrain-Leuten damals. Mhm. Ja. Bei mir war es noch ein bisschen früher, da stand die Mauer noch mit Ausreiseantrag und so weiter. Ja. Aber ich sage mal so, wenn irgendwann die Lage in Sachsen besser ist als in den anderen Bundesländern, und darauf läuft es ja hinaus, wenn jetzt wirklich dieses Umsiedlungsprogramm weiter so durchgezogen wird, ja, es führt ja nicht nur zu wirtschaftlichen Problemen, sondern auch zu sozialen Problemen. Insbesondere dadurch, dass man vor allem Männer ansiedelt, ja, vor allem eben fremde Männer. Und es gibt eben Menschen, die haben Angst vor fremden Männern. Eigentlich alle Menschen, weil das in uns drin ist, ja. Wir sind so, kommen so auf die Welt.
Klar, und ich meine auch
Fremdenangst
logischerweise,
hat
du weißt ja
jeder.
nicht bei Fremden, wie die halt drauf
Ja.
sind, so, und
Ja.
Männer sind halt kräftiger als Frauen
Ja.
und das ist dann immer eine Gefahr, ne? Und
Ja.
aggressiver auch.
Ja. Also Fremdenangst ist etwas, was in unserer Psyche tief eingebaut ist, hängt mit dem Überlebenstrieb zusammen. Natürlich fühlt man sich in seiner eigenen Sippe sicher, bei Fremden hat man Angst. Alle Eltern bringen ihren Kindern bei, geh nicht mit Fremden mit. Ja, das sind aber nicht alles Nazis, die sowas sagen, ja? Sondern das sind ganz normale, also jeder Vater, jeder, der Kinder hat, Merkel wird das jetzt dementsprechend halt nicht wissen, ja? Aber jeder, der Kinder hat, bringt seinen Kindern bei, bloß nicht zu Fremden ins Auto zu steigen, weil man Angst hat vor Fremden. So, und ich kann mir vorstellen, weil ja in jedem kleinen Dorf in der ganzen Bundesrepublik ganz viele Fremde kommen, und es gibt Menschen, die haben Angst vor ihnen und es sind deswegen eben keine Rechten oder so, sondern die hören einfach auf ihre inneren Gefühle. Da kommen Fremde, ja, und ich weiß nicht, aus welchem Gefängnis die vielleicht geflüchtet sind. Das kommt ja noch, das ist nicht alles sicher, sind da viele auch, kommt immer darauf an, wo man hinkommt. Es gibt auch Vorzeigeheime, da sind einfach Frauen und Kinder und da hat auch keiner Angst, ja. Aber wenn in einem kleinen Dorf neben Kindergarten 50 fremde Männer, die irgendwo hergeflüchtet sind. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht sind ja auch ein paar Verbrecher dabei, ganz.
Es gab ja auch die Nachricht, dass wohl ein paar Asylsuchende zurückgeschickt wurden. Ich weiß gar nicht jetzt, welches Land es war, vielleicht war es Eritrea oder sowas, und die dort nicht genommen wurden, sondern wieder zurückgeschickt wurden. Da könnte man ja meinen, vielleicht waren das sogar Leute, die dort im Land gar nicht mehr erwünscht sind, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendein Diktator in einem Land, der überfüllte Gefängnisse hat, wo aber auch eben ganz normale Verbrecher wie in unseren Gefängnissen auch, ja, gibt es doch in jedem Land. Ich meine, wir könnten auch unsere Gefängnisse alle das Wachpersonal abziehen, ja, dann hätten wir noch mehr Flüchtlinge, weil die dann alle nämlich flüchten würden aus dem Gefängnis. Das wären wieder mehr Flüchtlinge im
Ja.
Land, ja. Also nicht jeder Flüchtling ist ein harmloser, hilfsbedürftiger Mensch. Und es gibt eben nun mal Leute, die haben davor Angst. Es gibt Leute, die lassen ihre Kinder eben da nicht mehr alleine dran vorbeilaufen. Weil natürlich gewisse Befürchtungen, gerade wenn ein enormer Männerüberschuss da herrscht, lassen sich ja nicht leugnen, dass die Menschen diese Befürchtungen haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte ja darauf hinaus, dass viele Leute, die jetzt Opfer des Brain Drain waren und eben erstmal in den Westen gegangen sind, jetzt auch dort unter dieser Angst leben. Und wenn jetzt ein Bundesland sagt, also wir machen jetzt hier nicht mehr mit bei diesem Umsiedlungsprogramm, also wir geben dem Rest der Bundesrepublik die Chance, auch mehr zu helfen, weil wir verzichten auf die Chance. Das ist ja eine große Chance, Einwanderung. Also wenn jetzt Sachsen zum Beispiel sagt, ja, also offiziell sagt man, das ist ja eine große Chance. Also wenn jetzt Sachsen könnte dann ja zum Beispiel sagen, wir sind selbstlos, wir wollen, also ihr dürft jetzt euren Hilfstrieb da voll. Also geht doch alle nach Berlin zum Beispiel, ja, weil da gibt es ja eh keine Obergrenze. Aber wir bei uns in Sachsen, wir wollen da jetzt, ja, wir wollen nicht die Fachkräfte von anderen wegnehmen, ja. Wir wollen auch euch nicht die Möglichkeit rauben, eurem Hilfstrieb ungehemmt nachzugehen, ja. Und dafür haben wir aber hier keine Fremde jetzt in diesem enormen Ausmaß. Ja. Und dann könnten natürlich schon das wäre halt der Verzicht, ne. Aber manche könnten das ja als Vorteil sehen, ja, dass sie sagen, okay, dann muss ich dort aber auch keine Angst haben vor Fremden. Ja. Dann kann ich mich ja bewegen, dann kann ich auch meine Kinder wieder draußen herumlaufen lassen. Ja. Dann gibt es keine Regionen, keine Straßen, wo die sich dann nicht mehr durchtrauen. Ja. Und ich glaube, es könnten einige als Vorteil sehen. Ich weiß es nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass manche sagen, also ich möchte lieber in so einem Land oder so einem Staat, der das dann ja wäre, wenn sich Sachsen mal abkoppeln würde. Also das könnte zu so einem Rückgang, also zu einem Umdrehen dieses Brain Drain führen, dass viele Sachsen dann sagen, okay, also dann mache ich lieber da wieder mit und baue auch eine Wirtschaft in Sachsen wieder auf. Ja, wir haben uns ja jetzt im Westen auch eine gewisse Qualifikation geholt. Ja. Und wenn wir das jetzt auf Sachsen wieder konzentrieren, dann könnte ich mir vorstellen, also wenn diese zwei Schritte realisiert werden würden in Sachsen, nämlich erstens so eine Volksabstimmung, in der man beschließt, einen eigenen Weg zu gehen. Und zweitens aber, was dafür notwendig ist, weil ja Sachsen relativ strukturschwach ist durch den Braindrain, wenn der dann wieder zurückgeht, dann... Mhm. Und so, das sind ungefähr die Überlegungen, die ich aus den vielen Gesprächen in Sachsen, die ich hatte, so aufgeschnappt habe. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Es gibt ja jetzt noch niemanden, der das irgendwie organisiert oder so, aber das sind so die ganz vielen Meinungen, die ich jetzt hier so ein bisschen in meinen, ich war jetzt viel unterwegs in Sachsen die letzten Monate und das ist so ein bisschen Resümee, ja, was, mhm. was da so an Stimmung herrscht und wie man das Problem lösen könnte, nämlich Volksabstimmung und eben Bedingungen schaffen, dass viele Sachsen dann auch gerne wieder zurückgehen und das Land dort aufbauen.
Was auch wieder bedeuten würde, Selbstbestimmung. Lieber Rico, vielen Dank. Mhm. Das Thema Flüchtlingskrise, Einwanderungskrise, wie auch immer man es bezeichnen möchte, wird sehr emotional geführt, wir hatten es am Anfang gesagt, und bedarf unbedingt einer sachlichen, rationalen Betrachtung. Das haben wir gerade im Gespräch gemacht und ist auch was, was man auch fortsetzen sollte, sich eben nicht auf einer Position festzuhalten, sondern eben immer wieder mit neuen Argumenten, immer wieder zu hinterfragen, was eigentlich passieren kann. Und dann kommt man nämlich auch vielleicht zu solchen Ideen, die sich hier in Sachsen schon entwickeln, zu Lösungsansätzen, die nicht nur der ansässigen Bevölkerung, sondern auch der Zuwandernden beziehungsweise auch der umgesiedelten Bevölkerung, wie du es gerade auch genannt hast, helfen könnte. Rico, vielen Dank, dass du da warst. Wo konnte ich Leute finden und mit dir in Kontakt treten?
Also über die Wissensmanufaktur-Website www.wissensmanufaktur.net oder auf Facebook habe ich ein Profil, ja, da kann man mich auch abonnieren oder eben kontaktieren, wobei ich in der Regel jetzt als Freund immer nur die, auch die ich irgendwie kenne oder wo ich sehe, die sind ähnlicherweise aktiv, aber abonnieren kann man da auf jeden Fall, mir eine Nachricht zukommen lassen oder über die Kontaktseite der Wissensmanufaktur, da geht es am einfachsten.
Dankeschön, vielen Dank, dass du da warst, danke. Liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Thank you.